Hallo und herzlich willkommen zu Folge 52 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. One, two, three, four. Heute mit dem Thema Schwangere im Arbeitsrecht. Moin aus Hamburg.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ein ganz herzliches Moin aus Hamburg.
Selbstverständlich wieder ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden haben. Das haben auch HörerInnen in Litauen gemacht. Dafür wollen wir auch ganz herzlich danken. Danken wollen wir auch Jonas Biedermann, der uns geschrieben hat: Ich habe inzwischen die ersten 10 oder 11 Folgen Ihres Podcasts gehört und muss gestehen, ich bin wirklich begeistert. Obwohl ich in meiner beruflichen Karriere schon zahlreiche Schulungen besuchen und Erfahrungen machen durfte, konnte ich dank des Podcasts doch das ein oder andere nochmal überprüfen und korrigierend richtigstellen. Ich bin schon gespannt auf die weiteren Folgen. Ja, da freuen wir uns ganz doll über diese Bewertung. Vielen, vielen Dank, Herr Biedermann. Und dann hat uns noch Alicia Seeg geschrieben: Ihren Podcast liebe ich. Genau über den Podcast bin ich auf Ihre LinkedIn-Gruppe aufmerksam geworden. Ich war lange auf der Suche nach einem passenden, spannenden und sachlichen Podcast, der regelmäßig über die rechtlichen Veränderungen und die aktuellen Themen aus dem Arbeitsrecht berichtet. Danke dafür und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank, Frau Seeg, für diese freundlichen Worte. Heute soll es auch wieder was zu gewinnen geben und deswegen ein ganz herzlicher Dank auch an die Haufe Group, die uns 3 Exemplare von Personalrecht 2025, Einzelpreis 39,99, kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Buch Personalrecht 2025 verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Neuerungen im Jahr 2025. Sie erhalten die wichtigsten Gesetzesänderungen, Entscheidungen, Daten und Fakten, die Sie für 2025 brauchen. Vertrauen Sie auf das Expertinnenwissen aus Arbeits- und Tarifrecht, Sozialversicherung und Lohnsteuer. Alle Inhalte sind verständlich aufbereitet und vereint in einem kompakten Nachschlagewerk. Sie erfahren, wo bei Ihnen Handlungsbedarf besteht und wie Sie Neuregelungen schnell und einfach umsetzen. Topaktuell, rechtssicher und mit wertvollen Praxistipps, ein Muss für jeden Personalverantwortlichen. Ja, wie Sie ein Exemplar davon gewinnen können, verraten wir Ihnen am Ende der Folge. Bei Haufe finden Sie ansonsten auch Bücher zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, schauen Sie dort vorbei. Einen Link zum Shop finden Sie in den Shownotes. Starten wollen wir heute mal mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung. In den letzten Monaten war das Thema Digitalisierung im Arbeitsrecht und elektronische Form anstelle von Schriftform ja in aller Munde. Das Bundesarbeitsgericht hatte sich hierzu Ende Januar mit einem Thema zu befassen, das bislang zumindest meiner Wahrnehmung nach noch gar nicht im Fokus stand. Um was ging es hier? In § 108 Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung ist geregelt, dass der Arbeitgeber seinen ArbeitnehmerInnen bei Zahlung der Vergütung eine Abrechnung in Textform erteilen muss. Und im vorliegenden Fall ging es um eine Arbeitnehmerin, die in einem Einzelhandelsbetrieb als Verkäuferin beschäftigt ist. Dieser Betrieb ist Teil eines Konzerns und für den Konzern gibt es eine Betriebsvereinbarung und die regelt, dass alle Personaldokumente und auch die Entgeltabrechnung über einen externen Anbieter in einem digitalen Mitarbeiterpostfach bereitgestellt werden und von den Beschäftigten über einen passwortgeschützten Online-Zugriff abrufbar sind. Wenn Arbeitnehmende nicht die Möglichkeit haben, auf dieses digitale Mitarbeiterpostfach zuzugreifen, dann sagt die Betriebsvereinbarung, dass dem konkreten Arbeitnehmenden ermöglicht werden muss, die Dokumente im Betrieb einzusehen und auszudrucken. Seit März 2022 werden auf dieser Grundlage die Abrechnungen nur noch elektronisch zur Verfügung gestellt. Die Arbeitnehmerin, um die es jetzt hier geht, die war damit nicht einverstanden und verlangte vor dem Arbeitsgericht, dass ihr weiterhin Abrechnungen in Papierform übersendet werden. Das Landesarbeitsgericht hatte der Klage stattgegeben und ausgeführt, die Entgeltabrechnung seien der Arbeitnehmerin durch Einstellen in das Online-Portal nicht ordnungsgemäß erteilt worden und dagegen hat dann der Arbeitgeber Revision zum Bundesarbeitsgericht eingelegt. Das Bundesarbeitsgericht, das sah dies komplett anders und entschied, dass Abrechnungen durchaus digital erteilt werden können. Die Einstellungen von Abrechnungen in ein digitales Mitarbeiterpostfach waren, so das BAG, grundsätzlich die von § 108 Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung vorgeschriebene Textform. Das BAG erklärt das dann weiter und sagt, der Anspruch eines Arbeitnehmers auf Abrechnung seines Entgelts sei eine sogenannte Hohlschuld. Insofern ist der Arbeitgeber nicht verantwortlich für den Zugang der Abrechnung beim Arbeitnehmer. Allerdings, sagt das BAG auch, müssen Arbeitgeber Rücksicht nehmen auf Arbeitnehmer, die privat, wie das hier war, keine Möglichkeit haben, digital Zugriff auf diese Abrechnung zu nehmen. Das war ja hier geschehen, indem die Mitarbeiter die Abrechnungen vor Ort ausdrucken konnten. Wie ich finde, ein sehr spannendes Urteil, das einen weiteren Schritt zur Digitalisierung des Arbeitsrechts macht. Ja, da wollen wir auch schon reinstarten in unser heutiges Schwerpunktthema. Heute wollen wir uns mit dem Thema schwangerem Arbeitsrecht beschäftigen. Wir machen das, indem wir zeitlich einmal durch das Arbeitsverhältnis durchgehen, von der Bewerbung bis zur Kündigung. Ein Thema, das im Rahmen des Bewerbungsverfahrens immer wieder auftaucht, ist die Frage nach der Schwangerschaft. Diese Frage ist unzulässig, wahrscheinlich auch bekannt hinlänglich. Die Frage stellt sogar eine unzulässige Diskriminierung dar. Das hat das Bundesarbeitsgericht mehrfach entschieden. Was sind die Folgen einer solchen unzulässigen Frage? Naja, erstens, es darf gelogen werden. Unzulässige Fragen müssen nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden. Wenn also eine Arbeitnehmerin gefragt wird, ob sie schwanger ist, darf sie, auch wenn sie tatsächlich schwanger ist, lügen und sagen, dass das nicht der Fall ist. Wenn die Dame dann eingestellt wird und der Arbeitgeber jetzt später erfährt, dass die Arbeitnehmerin gelogen hat, wie ist dann die Situation? Ja, die Situation ist so, dass der Arbeitgeber dann keine Konsequenzen aus der Falschbeantwortung der unzulässigen Frage ziehen darf. Also eine Kündigung, eine Anfechtung, all das ist rechtlich nicht möglich bzw. unwirksam. Das BAG hat sogar einmal einen Extremfall entschieden. Da gab es eine schwangere Arbeitnehmerin, die sich bei einem, schon ein bisschen treppenwitzmäßig, bei einem Institut für Pränataldiagnostik beworben hatte. Sie wurde dann im Bewerbungsgespräch nach der Schwangerschaft gefragt. Dies beantwortete sie wahrheitswidrig mit Nein. Sie wurde befristet eingestellt und dann teilte die Arbeitnehmerin die Schwangerschaft mit. Sie erhielt ab dem ersten Tag ein Beschäftigungsverbot und konnte somit keinen einzigen Tag arbeiten. Der Arbeitgeber hat jetzt in diesem Fall alles versucht. Fristlose Kündigung, fristgemäße Kündigung, Anfechtung, Widerruf, Rücktritt. Und das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, das ist alles unwirksam, das Arbeitsverhältnis besteht bis zum Ablauf der Befristung fort. Wir haben aber noch ein weiteres Problem, die Frage nach der Schwangerschaft und vor allen Dingen, wenn daraus dann die Nichteinstellung folgt, stellt ein Indiz für eine Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz dar. Und dann hat die Arbeitnehmerin in so einer Konstellation Anspruch auf Entschädigung nach § 15 Absatz 2 AGG. Das sind bis zu 3 Monatsgehälter. Wenn allerdings die Arbeitnehmerin sogar darlegen kann, dass sie eingestellt worden wäre, wenn sie nicht diskriminiert worden wäre, dann gibt es gar keine Obergrenze für die Entschädigung. Also Obacht an dieser Stelle. Selbstverständlich gilt das nicht nur bei der Diskriminierung wegen des Geschlechtes, sondern bei allen Merkmalen. Ja, das quasi zum Start in das Arbeitsverhältnis. Jetzt gehen wir mal in das Arbeitsverhältnis rein und schauen uns an, wie sich die Schwangerschaft auf Arbeitsbedingungen und so weiter auswirkt.
Ja, und da starten wir natürlich mit der Ausgangsfrage, gehen vom aktuellen Arbeitsplatz bzw. den aktuellen Arbeitsbedingungen Gefährdungen für eine schwangere Mitarbeiterin aus? Und, halt, stopp, da müssen wir jetzt tatsächlich erstmal einen Schritt zurück. Und zwar zu einer sogenannten anlassunabhängigen Gefährdungsbeurteilung. Seit dem 1. Januar 2018 müssen im Rahmen der nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu erfolgenden Gefährdungsbeurteilung für jede Tätigkeit anlassunabhängig auch die Gefährdungen beurteilt werden, denen schwangere und stillende Frauen und ihre Kinder ausgesetzt sind. Vergleiche § 10 Absatz 1 Satz 1 des Mutterschutzgesetzes. Diese Gefährdungsbeurteilung ist somit immer vorzunehmen und im Ergebnis auch dann, wenn momentan überhaupt noch keine Frauen bei Ihnen im Betrieb tätig sind. Die Nichtdurchführung einer solchen anlassunabhängigen Gefährdungsbeurteilung erfüllt zudem den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit, ist in § 32 Mutterschutzgesetz geregelt. Kurzer Hinweis zu einer Neuregelung in diesem Zusammenhang. Im Rahmen des 4. Bürokratieentlastungsgesetzes, über das wir ja schon in vielen Zusammenhängen berichtet haben, ist dieser Paragraph 10 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes noch einmal modifiziert worden. Nunmehr kann nach dem neuen Satz 3 auf die anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung immer dann verzichtet werden, wenn gemäß einer genau zu diesem Zweck nach § 30 Absatz 4 Mutterschutzgesetz erlassenen Regel oder Erkenntnis des Ausschusses für Mutterschutz, abgekürzt AFMU, eine schwangere oder stillende Frau die Tätigkeit nicht ausüben oder einer Arbeitsbedingung nicht ausgesetzt sein darf. Mit anderen Worten, sofern eine entsprechende Regelung veröffentlicht wurde, dann können Sie sich als Arbeitgeber darauf berufen und in diesen Fällen die anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Mutterschutzgesetz entfallen lassen. Aber, soweit ich in der Vorbereitung sehen konnte, erfolgte noch keine Veröffentlichung einer solchen Regelung, die es Ihnen als Arbeitgeber ermöglichen würde, auf eine anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung zu verzichten. Wir müssen also tatsächlich abwarten, ob diese neue Regelung tatsächlich eine nennenswerte Entlastung für Sie als Arbeitgeber bringen wird. Nun aber zu konkreten Arbeitsbedingungen bzw. zu anlassabhängigen Festlegungen von Schutzmaßnahmen. Grundsätzlich sollte Ihre Mitarbeiterin Sie natürlich möglichst frühzeitig über Ihre Schwangerschaft und den voraussichtlichen Entbindungstag informieren. Verpflichtet ist sie dazu allerdings nicht. Was müssen Sie denn dann aber tun, wenn Ihnen als Arbeitgeber die Schwangerschaft mitgeteilt worden ist? Zunächst einmal eine formale Geschichte. Sie müssen eine Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde lancieren. Sie sind durch das Mutterschutzgesetz und den dortigen § 27 verpflichtet, der zuständigen Aufsichtsbehörde, hier in Hamburg bei uns ist das das Amt für Arbeitsschutz, unverzüglich die Schwangerschaft Ihrer Mitarbeiterin mitzuteilen. Ein Verstoß gegen diese Mitteilungspflicht ist bußgeldbewährt. Daneben sind Sie gemäß 10 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes verpflichtet, konkrete Maßnahmen zu treffen und ein persönliches Gespräch mit Ihrer schwangeren Mitarbeiterin zu führen. Dort heißt es, sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung oder nach Maßgabe des § 13 erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein Gespräch oder weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten. Wenn die Mitarbeiterin kein Interesse an einem solchen Gespräch haben sollte, dann halten Sie Angebot und Ablehnung für das Gespräch schriftlich fest. Welche Maßnahmen haben Sie zu prüfen? Welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes haben Sie als Arbeitgeber zu ergreifen? Zunächst einmal müssen Sie da an den arbeitszeitlichen Gesundheitsschutz denken. Das Mutterschutzgesetz beinhaltet eine Reihe von Bestimmungen, die die zulässige Arbeitszeit in der Schwangerschaft begrenzen. Diese Regelungen sollen die Schwangere vor körperlicher Überforderung, Erschöpfungserscheinungen und Belastungen schützen. Das geschieht insbesondere durch die Begrenzung der zulässigen Mehrarbeit, durch die Festlegung einer zwingend geltenden Mindestruhezeit und durch Vorgaben zur Lage der Arbeitszeit, insbesondere nach 20 Uhr und Sonn- und Feiertags, geregelt in den § 5, 6 Mutterschutzgesetz. Sie dürfen also beispielsweise Ihre schwangere Mitarbeiterin nicht mehr als maximal 8,5 Stunden täglich oder 90 Stunden pro Doppelwoche beschäftigen. Zudem dürfen Sie Ihre schwangere Mitarbeiterin nicht in einem Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats übersteigt. Ein Beispiel dazu. Es besteht eine vertragliche Arbeitszeit von 20 Wochenstunden. Um ein Projekt abschließen zu können, vereinbaren Sie mit Ihrer Mitarbeiterin, dass sie für 2 Wochen in Folge 40 Wochenstunden arbeitet. Eine solche Vereinbarung ist grundsätzlich auch in der Schwangerschaft zulässig, wenn die Mitarbeiterin zum Ausgleich in 2 anderen Wochen des Monats frei hat. Der dann übersteigt in dem Beispiel die Arbeitszeit der Mitarbeiterin im Durchschnitt des Monats nicht 20 Wochenstunden. Weiterer wichtiger Gesichtspunkt, das Thema Ruhezeit. Sie müssen Ihrer schwangeren Mitarbeiterin nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden gewähren. Weiterer Punkt, der im Rahmen des Arbeitszeitschutzrechts zu berücksichtigen ist, sind Mitspracherechte der Schwangeren. Vor allem die Schutzregelungen zur Beschäftigung zwischen 20 und 22 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen haben sich mit dem Inkrafttreten der Neufassung des Mutterschutzgesetzes seit dem 1. Januar 2018 geändert. Grundsätzlich ist die Beschäftigung von schwangeren Frauen nach 20 Uhr nicht zulässig. Daher müssen Sie hierfür eine Genehmigung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beantragen und die hier sogleich dargestellten Voraussetzungen erfüllen. Liegen diese Voraussetzungen vor, dürfen Sie Ihre Mitarbeiterin bereits ab Antragstellung zwischen 20 und 22 Uhr beschäftigen, solange der Antrag nicht abgelehnt oder die Beschäftigung von der Behörde vorläufig untersagt ist. Zwischen 20 und 22 Uhr dürfen Sie Ihre schwangere Mitarbeiterin nur beschäftigen, wenn sich die Schwangere dazu ausdrücklich bereit erklärt, nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung bis 22 Uhr spricht. Insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Mitarbeiterin und ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist und sie einen vollständigen Antrag bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gestellt haben. Das ist wiederum in § 28 Mutterschutzgesetz geregelt. Wichtiger Praxishinweis hierzu: Dem Antrag bei der Behörde sind die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen, der festzulegenden Schutzmaßnahmen und das Gesprächsangebot mit der Mitarbeiterin beizufügen. Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags ab, gilt die Genehmigung als erteilt. Auf Ihr Verlangen bescheinigt Ihnen dies die Aufsichtsbehörde. Alles im 28 Absatz 3 Mutterschutzgesetz geregelt. Wichtig in diesem Zusammenhang zu wissen ist, Ihre schwangere Mitarbeiterin kann jedoch ihr Einverständnis zwischen 20 und 22 Uhr arbeiten zu wollen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. An Sonn- und Feiertagen dürfen Sie Ihre schwangeren Mitarbeiterin nur dann beschäftigen, wenn sich die Mitarbeiterin dazu ausdrücklich bereit erklärt haben. Eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach § 10 Arbeitszeitgesetz zugelassen ist, der schwangeren Mitarbeiterin in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von mindestens 11 Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Mitarbeiterin oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Auch hier ist es so, dass die schwangere Mitarbeiterin die Bereitschaft zur Arbeit an Sonn- und Feiertagen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Und auch in diesem Zusammenhang ein Praxishinweis: Wenn Sie als Arbeitgeber beabsichtigen sollten, Ihre Mitarbeiterin an Sonn- und Feiertagen zu beschäftigen, dann müssen Sie dies der zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich mitteilen. Sie können diese Mitteilung beispielsweise zusammen mit der Mitteilung über die Schwangerschaft Ihrer Mitarbeiterin verbinden. Die zweite wichtige Komponente neben dem Arbeitszeitschutz ist der betriebliche Gesundheitsschutz. Es ist Ihre Aufgabe als Arbeitgeber, die Mitarbeiterin so zu beschäftigen und den Arbeitsplatz so einzurichten, dass die Mitarbeiterin und ihr Kind vor Gesundheitsgefährdung ausreichend geschützt sind. Unabhängig von der konkreten Tätigkeit müssen Sie als Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die schwangere Mitarbeiterin ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich ist, jederzeit kurz unterbrechen kann, ohne dass dadurch gefährliche Situationen für Sie oder Dritte entstehen oder die damit verbundene Unterbrechung von Arbeitsprozessen Sie unangemessenen Stress versetzen kann. Darüber hinaus müssen Sie es der Mitarbeiterin ermöglichen, sich während der Pausen und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausruhen zu können. Allgemein sind Sie gesetzlich verpflichtet, für Ihre schwangere Mitarbeiterin und deren Kind unverantwortbare Gefährdungen auszuschließen. Und eine unverantwortliche Gefährdung besteht immer dann, wenn eine Gefährdung im arbeitsschutzrechtlichen Sinne vorliegt, diese einen hinreichenden Bezug zur Schwangerschaft aufweist und sie unverantwortbar ist. Im Mutterschutzgesetz findet sich eine Reihe von Beispielen für Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen, die eine unverantwortbare Gefährdung darstellen können. So finden Sie im Paragraphen 11 eine Auflistung solcher Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen. Beispielsweise dürfen Ihre schwangeren Mitarbeiterinnen keine Tätigkeiten ausüben und keinen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sein, bei denen eine unverantwortbare Gefährdung ihrer physischen oder psychischen Gesundheit oder ihres Kindes besteht, etwa durch Gefahrstoffe, Biostoffe, physikalische Einwirkungen, eine belastende Arbeitsumgebung, körperliche Belastungen oder eine mechanische Einwirkung sowie Tätigkeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo. Beim Umgang mit bestimmten Gefährdungen gibt es besondere Vorschriften, die den Schutz Ihrer schwangeren Mitarbeiterin und Ihres ungeborenen Kindes dienen. Weitere Details dazu finden Sie im 11 Mutterschutzgesetz. Wenn Sie als Arbeitgeber eine unverantwortbare Gefährdung für Ihre Mitarbeiterin oder das ungeborene Kind feststellen, müssen Sie zunächst versuchen, die Arbeitsbedingungen an Ihrem Arbeitsplatz so umzugestalten, dass diese Gefährdungen ausgeschlossen sind. Kann dies nicht durch die Umgestaltung Ihrer Arbeitsbedingungen erreicht werden oder ist eine solche Umgestaltung wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, müssen Sie die Mitarbeiterin an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz einsetzen. Wenn ein solcher Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden kann und dieser Arbeitsplatz für die Beschäftigte zumutbar ist. Soweit zunächst zum Thema der zulässigen Arbeitsbedingungen. Wir kommen jetzt zu mutterschutzbedingten Arbeitsunterbrechungen und hier dem Hauptanwendungsfall, dem Beschäftigungsverbot. Hier haben wir unterschiedliche Arten. Wir haben ja zunächst das ärztliche Beschäftigungsverbot in § 16 Mutterschutzgesetz. Danach dürfen Sie als Arbeitgeber eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach einem ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist. Daneben gibt es das betriebliche Beschäftigungsverbot im § 13 Absatz 1 Nummer 3 Mutterschutzgesetz. Zu einem betrieblichen Beschäftigungsverbot kommt es nach dem Mutterschutzgesetz nur, wenn Sie unverantwortbare Gefährdungen für Ihre Mitarbeiterin oder deren Kind weder durch eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes noch durch einen Arbeitsplatzwechsel ausschließen können. Mit anderen Worten, es müssen zunächst alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Ihre Mitarbeiterin weiter zu beschäftigen. Das Beschäftigungsverbot besteht immer nur in dem Umfang, wie es zur Vermeidung von Gefährdungen für Ihre Mitarbeiterin oder Ihr Kind erforderlich ist. Und zuletzt gibt es das gesetzliche Beschäftigungsverbot nach § 3 Absatz 1 und Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes. Danach dürfen Sie als Arbeitgeber eine schwangere Frau in den letzten 6 Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigen, soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt. Und der Absatz 2 des § 3. Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von 8 Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigen. Die Schutzfrist nach der Entbindung verlängert sich auf 12 Wochen. Erstens bei Frühgeburten, zweitens bei Mehrlingsgeburten und drittens, wenn vor Ablauf von 8 Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine Behinderung ärztlich festgestellt wird. So, dann kommen wir zum Thema Zahlungsansprüche. Um mutterschutzbedingte Einkommenseinbußen zu vermeiden, stehen schwangeren und stillenden Frauen folgende Ansprüche zu. Zunächst die bezahlte Freistellung für Vorsorgeuntersuchungen und zum Stillen, geregelt in § 7 Mutterschutzgesetz. Daneben die Zahlung von Mutterschutzlohn bei mutterschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen und der Entgeltersatz für die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag. Insbesondere Mutterschaftsgeld und der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Genauer wollen wir uns anschauen die Regelungen zum Mutterschutzlohn. Da haben wir den § 18 Mutterschutzgesetz. Bei einem mutterschutzbedingten Arbeitsplatzwechsel oder einem teilweisen oder vollständigen Beschäftigungsverbot außerhalb der Schutzfristen hat Ihre schwangere oder stillende Mitarbeiterin einen Anspruch auf den sogenannten Mutterschutzlohn und erhält damit mindestens ihren vor Beginn der Schwangerschaft erzielten Bruttodurchschnittsverdienst. Als Mutterschutzlohn wird hierbei das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten 3 abgerechneten Kalendermonate vor dem Eintritt der Schwangerschaft gezahlt. So, dann zum Entgeltersatz während der mutterschutzrechtlichen Schutzfristen. Da haben wir zunächst den § 19, das Mutterschaftsgeld bei gesetzlich Krankenversicherten. Er zahlt hier die Krankenkasse 13 Euro pro Tag. Bei nicht gesetzlich Krankenversicherten werden maximal 210 Euro im Monat vom Bundesamt für Soziale Sicherung übernommen. Bemessungsgrundlage für das Mutterschaftsgeld und den Arbeitgeberzuschuss sind im Unterschied zum Mutterschutzlohn das um die gesetzlichen Abzüge verminderte durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt der letzten 3 abgerechneten Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist vor der Entbindung. Von Ihnen zu zahlen als Arbeitgeber ist in diesem Zusammenhang der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Pro Tag ist also hier von Ihnen die Differenz zwischen den 13 Euro Mutterschaftsgeld zum durchschnittlichen kalendertäglichen Nettoarbeitsentgelt als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu leisten. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle für Arbeitgeber, das Umlageverfahren. Als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber bekommen Sie Ihre Aufwendungen bei Mutterschaft einer Mitarbeiterin, insbesondere Mutterschutzlohn und Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld, in vollem Umfang ausgeglichen. Sie nehmen dafür am allgemeinen Umlageverfahren der Krankenkassen, dem sogenannten U2-Verfahren, teil. Voll erstattet werden hierbei die Arbeitgeberzuschüsse zum Mutterschaftsgeld, wie auch das Entgelt, das als Mutterschutzlohn bei Beschäftigungsverboten gezahlt wird. Ebenfalls erstattet werden die darauf entfallenden und von ihnen zu tragenden Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Erstattungsfähig sind auch Ausbildungsvergütungen, die wegen eines Beschäftigungsverbotes weiterzuzahlen sind. Zuständig für die Erstattung sind die gesetzlichen Krankenkassen. Die Erstattung erfolgt hierbei auf Antrag. Abschließend von mir ein Hinweis noch zum Erhalt von Rechten, zum Beispiel in Bezug auf das Thema Urlaub. Praxisrelevant und leider häufig übersehen die Regelung des § 24 Mutterschutzgesetz. Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub gelten die Ausfallzeiten wegen eines Beschäftigungsverbotes als Beschäftigungszeiten. Hat eine Frau ihren Urlaub vor Beginn des Beschäftigungsverbots nicht oder nicht vollständig erhalten, kann sie nach dem Ende des Beschäftigungsverbots den Resturlaub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen. Die Fehlzeiten aufgrund mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote und der Mutterschutzfristen gelten also als Beschäftigungszeiten. Auch während dieser Zeiten entstehen Urlaubsansprüche. Eine Kürzung des Erholungsurlaubs wegen mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote ist also nicht zulässig. Anders, und das hat große Praxisrelevanz, als bei der Elternzeit. Dort ist eine Kürzung des Urlaubsanspruches bekanntlich durch Erklärung des Arbeitgebers möglich. Die Übertragungsregelungen sind, das muss man ganz klar so sagen, arbeitnehmerfreundlich. Zum Abschluss meiner Ausführungen in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis auf ein sehr aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 20.08.2024. Dort ist ausdrücklich festgestellt worden, dass § 24 Satz 2 des Mutterschutzgesetzes, demzufolge eine Frau den vor Beginn eines Beschäftigungsverbots nicht vollständig erhaltenen Urlaub nach Ende des Beschäftigungsverbotes im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr nehmen kann, auch dann einem Verfall solcher Urlaubsansprüche entgegensteht, die während mehrerer unmittelbar aufeinander folgender mutterschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote entstanden sind. Soweit zunächst zum Thema Erhalt von Rechten während der Schwangerschaft. Das leitet dann auch über zum Thema Kündigungsschutz während der Schwangerschaft.
Ja, genau. Kündigung von Schwangeren. Da gibt es den besonderen Kündigungsschutz nach 9 Mutterschutzgesetz, der während der Schwangerschaft und bis 4 Monate nach der Entbindung besteht. Wer ist hier geschützt? Das sind die Schwangeren, egal ob bei der Kündigung die Schwangerschaft bekannt ist oder nicht. Sollte die Schwangerschaft abgebrochen werden, dann entfällt der Kündigungsschutz ab diesem Zeitpunkt allerdings nicht rückwirkend für den Zeitraum, wo die Dame schwanger war. Ein immer wieder auftretendes Problem ist, dass der Arbeitgeber bei Ausspruch der Kündigung die Schwangerschaft nicht kannte. Wenn die Arbeitnehmerin innerhalb 2 Wochen nach Zugang der Kündigung die Schwangerschaft dem Arbeitnehmer mitteilt, dann ist dennoch die ausgesprochene Kündigung unwirksam. Wovor wird die Arbeitnehmerin geschützt? Sie wird vor jeder arbeitgeberseitigen Kündigung geschützt, vom ersten Tag des Arbeitsverhältnisses an und auch in Kleinbetrieben. Vor einer Anfechtung des Arbeitsverhältnisses schützt das Mutterschutzgesetz nicht, aber eine Anfechtung wegen falscher Beantwortung der Frage nach der Schwangerschaft, habe ich Ihnen ja schon dargestellt, ist nicht möglich. Ist das Arbeitsverhältnis befristet, dann läuft die Befristung einfach ab. Darauf hat der Sonderkündigungsschutz keine Auswirkung. Allerdings, das sollte man dringend beachten, wenn man einen befristeten Vertrag hat und während der Laufzeit des befristeten Vertrages kündigen möchte, dann greift selbstverständlich der Sonderkündigungsschutz. Bei Eigenkündigungen durch die Arbeitnehmerin und auch bei Aufhebungsverträgen gilt der Sonderkündigungsschutz nicht. Die beiden Dinge sind also jederzeit möglich. Ja, wie kann man jetzt trotz dieses Sonderkündigungsschutzes kündigen? Kann man, wenn man die Zustimmung der zuständigen Landesbehörde hat. In Hamburg ist das Amt für Arbeitsschutz. Voraussetzung, damit man die Zustimmung kriegt, ist das Vorliegen eines sogenannten besonderen Falles. Das ist nicht immer dann der Fall, wenn ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung gegeben ist. Personenbedingte Gründe, zum Beispiel Krankheit, reichen regelmäßig nicht aus. Verhaltensbedingte Gründe sind im Prinzip der Klassiker. Allerdings nur, wenn es sich um schwere Verfehlungen handelt, zum Beispiel Straftaten gegen den Arbeitgeber. Betriebsbedingte Gründe können nur im Ausnahmefall einen besonderen Fall rechtfertigen Und zwar nur dann, wenn die betroffene Arbeitnehmerin die einzige oder die letzte im Betrieb des Arbeitgebers verbliebene Arbeitnehmerin ist und der Betrieb endgültig geschlossen werden soll. Und natürlich darf es auch keinen Zusammenhang zwischen der Kündigung und der Schwangerschaft bzw. der Entbindung geben. Stimmt die Behörde zu, dann kann die Kündigung ausgesprochen werden. Das muss selbstverständlich schriftlich passieren und es muss auch der Kündigungsgrund in der Kündigung angegeben werden, was ja ansonsten nicht der Fall ist. Geben Sie den Kündigungsgrund nicht an, ist die Kündigung unwirksam. Das Gleiche haben wir übrigens auch bei Kündigungen von Auszubildenden. Ja, was macht man nun, wenn man in Unkenntnis der Schwangerschaft eine Kündigung ausgesprochen hat und die Arbeitnehmerin innerhalb von 2 Wochen nach Zugang zur Kündigung die Schwangerschaft mitgeteilt hat, zum Beispiel ein ärztliches Attest vorgelegt hat? Naja, die Kündigung ist dann unwirksam, die kann im Prinzip dann auch zurückgenommen werden. Man kann dann gegebenenfalls nochmal versuchen, die Zustimmung der Behörde einzuholen zu einer neuen auszusprechenden Kündigung. Ich will mal 2 Fälle noch darstellen, die schon mal entschieden worden sind in diesem Zusammenhang, die relativ plakativ sind. Einmal haben wir hier die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes. Da ist es so gewesen, dass wir eine Arbeitnehmerin hatten, die bei O2, bei dem Mobilfunkanbieter, am Empfang gearbeitet hat. Und die schrieb in den sozialen Netzwerken, das war damals Facebook, boah, kotzen die mich an von O2, da sperren sie einfach das Handy, obwohl man schon bezahlt hat. Und dann behaupten sie, es wären keine Zahlungen da, solche Penner. Naja, ab nächsten Monat habe ich einen neuen Anbieter. Dem Arbeitgeber hat das selbstverständlich nicht gefallen und er hat versucht, bei der zuständigen Behörde die Zustimmung zur Kündigung zu bekommen. Die Zustimmung hat er nicht bekommen. Dann ging es zum Verwaltungsgericht, da hat er sie auch nicht bekommen und dann war er letztlich beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Zustimmung ebenfalls abgelehnt und hat gesagt, es liege kein besonderer Fall vor. Es gab dann verschiedene Erwägungen, die der Verwaltungsgerichtshof durchgeführt hat und hat sich gefragt, ob das, was die Arbeitnehmerin gesagt hat, überhaupt eine Beleidigung ist, ob man Firmen überhaupt beleidigen könne, wie viele Personen diesen Eintrag bei Facebook überhaupt sehen konnten. Letztlich hat der Verwaltungsgerichtshof das sehr interessant gelöst. Und zwar hat er gesagt, naja, die Arbeitnehmerin habe ja nur ihren Mobilfunkanbieter beleidigt und nicht ihren Arbeitgeber, dass das zufällig genau dieselbe Person gewesen sei. Ja, mit meinen eigenen Worten sei Pech. Und deswegen gebe es keine Zustimmung. Eine andere Entscheidung, die ist vom Verwaltungsgericht Düsseldorf. Und da war es so, dass eine Dame in einer Behörde arbeitete und Urlaub haben wollte. Ihr Vorgesetzter wies dann darauf hin, dass sie vorher das mit dem Team abstimmen müsse. Das passierte dann wohl nicht. Zumindest wurde dann kein Urlaub beantragt, sondern die Arbeitnehmerin meldete sich krank für den Zeitraum, wo sie eigentlich Urlaub beantragen wollte. Während der Krankheit nahm sie an einer sogenannten Fohlenschau teil. Sie führte da ihr Fohlen vor. Ob sie da preisgewonnen hat, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall hat das dem Arbeitgeber wenig gefallen und er hat ebenfalls versucht, die Zustimmung zu einer fristlosen Kündigung zu bekommen. Die Behörde und auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf haben das abgelehnt und haben gesagt, also zunächst mal sei das kein genesungswidriges Verhalten, sondern leichte Bewegung unter freier Natur seien gesundheitsfördernd. Und dann hatte der Arbeitgeber noch gesagt, naja, also er bezweifelt, dass die Arbeitnehmerin krank gewesen sei. Und da hat das Verwaltungsgericht auf die besondere Beweiswirkung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hingewiesen und hat gesagt, hier sei nicht ersichtlich, dass der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert sei. Das würde möglicherweise heute ein bisschen anders gesehen werden nach den neueren Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichtes. Aber damals ist das so gewesen. Die Links zu den Entscheidungen finden Sie selbstverständlich in den Shownotes. Und noch ein letzter Punkt. Ein Fall, der aus Arbeitgebersicht geklappt hatte. Da ging es auch um eine Behörde. Die Arbeitnehmerin fand sich in Elternzeit. Der Sonderkündigungsschutz bei Elternzeit ist vergleichbar mit dem Kündigungsschutz bei Schwangerschaft. Die Behörde zahlte während der Elternzeit 6 Monate lang versehentlich das volle Gehalt weiter und dann merkte die Behörde das und kündigte der Arbeitnehmerin nach Zustimmung der Arbeitsschutzbehörde fristlos wegen Betruges. Die Arbeitsschutzbehörde hat nämlich gesagt, ein besonderer Fall liegt hier vor. die Arbeitnehmerin habe den Arbeitgeber betrogen, und zwar durch Unterlassen. Warum? Naja, sie hätte ohne weiteres feststellen können, dass weiter das volle Gehalt gezahlt worden ist und wäre verpflichtet gewesen, dies dem Arbeitgeber zu melden. Und da sie das nicht getan hat, habe sie einen Betrug begangen. Ja, das soll es zum Thema Kündigung von Schwangeren gewesen sein. Jetzt warten Sie bestimmt schon alle ganz gespannt, wie Sie an ein Exemplar des Buches Personalrecht 2025 rankommen können. Naja, am 10. Februar, an dem Tag, an dem diese Folge hier erscheint, poste ich einen Beitrag bei LinkedIn, in dem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Alle, die diesen Beitrag liken bei LinkedIn und, also zusätzlich, das ist ganz wichtig, beides, den Beitrag im eigenen Netzwerk teilen, die nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 15. Februar, das ist Samstag. Und die GewinnerInnen, die benachrichtigen wir natürlich direkt. Und noch ein weiterer Punkt. Wie Sie wissen, müssen alle Mitarbeiter, die an irgendeiner Stelle mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, und sei es nur deswegen, weil sie ein E-Mail-Programm nutzen, einmal jährlich im Datenschutz geschult werden. Für alle, deren Schulung bereits mehr als ein Jahr zurückliegt, oder für Personen, die noch gar keine Schulung hatten, Schande über sie, biete ich Ihnen hiermit eine günstige und flexible und zeitsparende Möglichkeit an, wie Sie dieser Verpflichtung nachkommen können. Ich habe am 28. Januar 2025 ein Webinar aufgenommen zum Thema Grundlagenschulung 2025, Datenschutz verstehen, Bußgelder vermeiden. Und Sie können jetzt von uns einen Link zur Aufzeichnung der Veranstaltung bekommen, sodass die Teilnahme dann zeitlich völlig flexibel möglich ist. Die Kosten für die Teilnahme sind sehr übersichtlich, 59 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Und wenn Sie mindestens 10 Teilnehmer aus Ihrer Firma anmelden, reduziert sich der Teilnahmebetrag pro Person auf 49 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Jeweils natürlich inklusive der Folien zur Veranstaltung. Und im Nachgang zum Webinar findet eine Wissensüberprüfung statt, wo 5 Fragen beantwortet werden müssen. Und wer mindestens 3 Fragen richtig beantwortet, erhält dann noch ein Zertifikat. Das hat bisher, muss ich deutlich sagen, auch jeder geschafft. Insofern sollten auch Sie das schaffen und Ihre Mitarbeiter. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei meiner Mitarbeiterin Frau Möllmann. E-Mail-Adresse stelle ich Ihnen in die Shownotes rein. Teilen Sie ihr einfach die Namen und die E-Mail-Adressen Ihrer Teilnehmer mit. Ja, wir kommen zum Ende der Folge und hoffen wie immer, dass Ihnen auch die heutige Folge gefallen hat. Freuen uns selbstverständlich wie immer über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen unseres Podcasts. Die nächste Folge, die können Sie am 24. Februar hören zum Thema Probleme bei der Unterschrift von Kündigung. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge beantworten sollen. Auch die E-Mail-Adressen von uns beiden finden Sie wie immer in den Shownotes. Ja, wenn diese Folge hier erscheint, dann wissen Sie, falls es Sie interessiert natürlich nur, wer den Super Bowl gewonnen hat. Hoffentlich ist es der richtige aus Ihrer Sicht. Wenn nein, müssen Sie damit jetzt ein Jahr lang leben. Aber nicht lange leben müssen Sie bis zur nächsten Folge. Also wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss aus Hamburg. 1, 2.